lese den heutigen Bibeltext, der steht im Psalm 139. Für den Chorleiter mit David verbunden ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, du bist auch da. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis gar nicht finster und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich gleich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt an meinem Körperbau, als ich im Verborgenen geschaffen wurde. Ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch bevor ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Käme ich zum Ende, noch immer bin ich bei dir. Ach Gott, ich wünsche mir, dass du die Frevler tötest und ihr Mörder, lass mich doch endlich in Ruhe. Ja, sie widersetzen sich dir in böser Absicht. Sie erheben sich voller Tücke, deine Feinde. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Für mich sind sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf dem falschen Weg bin. Und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich möchte auch damit beginnen, alle Mütter zu beglückwünschen, frohen Muttertag zu wünschen. Echt cool, dass es euch gibt. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ich habe auch ein kleines egoistisches Motiv dabei. Ich habe gesagt, ich muss das in die Predigt einbauen, damit ich mich selber daran erinnere, meine Mutter heute anzurufen. Und falls ich es dann doch vergesse, kann ich dann mit Beweismaterial auftreten und sagen, ich habe dir einen schönen Muttertag gewünscht. Aber Spaß beiseite, es gibt eigentlich keinen besseren Predigttext für den Muttertag als Psalm 139. Und das war nicht beabsichtigt, das habe ich nicht geplant, das hat sich irgendwie so ergeben. Und wir sehen in diesem Psalm verschiedene Eigenschaften von Gott, wer er ist, und zwar auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und man kann diesen Psalm in 4 Abschnitte einteilen, die jeweils eine Eigenschaft von Gott entsprechen. Das erste wäre die Allwissenheit Gottes, dass er alles weiß. Dann die Allgegenwart Gottes, dann die Allmacht Gottes und der letzte Abschnitt, den kann man dann unter die Heiligkeit Gottes subsumieren. Und Heiligkeit bedeutet, dass Gott gerecht ist, dass er moralisch ist, dass er gut ist von seinem Charakter her. Und ich will die kurz durchgehen. Das erste, Gott der Kenner. Wir sehen hier, dass Gott uns total gut kennt. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich genau. So fängt der Psalm an. Und es ist ganz interessant, wie tief das Wissen von Gott ist und wie umfangreich das ist. Da ist einmal das Wissen, dass Gott in jedem Moment weiß, wo wir sind, unseren Aufenthaltsort sozusagen. Das ist vielleicht für uns heute nicht mehr so überraschend. Man kann ja mit dem Handy nachvollziehen, wo man gerade ist. Aber Gottes Wissen geht noch ein bisschen weiter. Er weiß auch, was wir in jedem Moment tun. Er weiß, was passiert, was wir gerade machen, wenn wir die Zimmertür hinter uns verschließen. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Wollen wir vielleicht nicht, dass jeder das weiß? Aber es geht noch tiefer als das, was wir tun. Gottes Wissen umfasst auch unsere Absichten und unsere Gedanken. Gott kann wirklich unsere Gedanken lesen. Bevor wir noch ein Wort sagen, weiß er schon, was wir sagen werden. Und dieses Wissen, das geht viel weiter, glaube ich, als das, was Menschen je rausfinden werden. Also selbst mit dem besten Gehirnscanner werden wir schöne Wellen und Daten sammeln können über das Gehirn, aber man wird nicht ablesen können, was denn der Inhalt von den Gedanken ist. Aber für Gott ist das gar kein Problem. Der hat irgendwie so einen ganz, ganz direkten Zugang zu unserer Innenwelt. Und das heißt, dass er uns sogar besser kennt, als wir uns selber kennen. Ich habe einen guten Freund und wir waren mal unterwegs und dann hat er mir mal gesagt, hey Toni, du bist heute richtig gestresst, ne? Und ich musste kurz nachdenken, weil ich habe das selber nicht gemerkt und dachte so, stimmt, ich bin wirklich gestresst. Und in dem Moment habe ich gemerkt, Mist, der kennt mich in diesem Punkt besser, als ich mich selber kenne. Der nimmt mehr wahr von mir, als ich selber über mich wahrnehme. Und genauso ist es bei Gott. Der kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Total persönlich, total direkt. Und das übersteigt einfach jede Vorstellung. Wie kann das sein? Und das ist die Reaktion, die David hier hat. Er sagt, zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist zu hoch, ich kann es nicht erfassen. Und das ist eine Reaktion, wenn wir überlegen, wie Gott ist, ist dieses Staunen und dieses Wow, kann das wirklich sein, dass Gott so viel weiß und so viel über mich persönlich weiß, mich so gut kennt? Also das war Gott, der Kenner. Und als zweitens kommt dann Gott, der Koordinatenlose. Das heißt, Gott ist überall. Und das ist irgendwie eine ungewohnte Eigenschaft. Ich denke manchmal, so ein allgegenwärtiger Supermarkt wäre cool. Wenn gerade im Kühlschrank nichts ist, zack, ist direkt, kann ich irgendwie drauf zugreifen oder wenn ich gerade Durst habe. Aber eigentlich kennen wir nichts, was allgegenwärtig ist. Wir müssen immer irgendwo hingehen, um an Dinge ranzukommen. Aber Gott ist da total einzigartig, er ist überall. Und es gibt keine Umstände, die wir schaffen können oder in die wir kommen können, wo Gott dann nicht da ist. Und das ist unglaublich tröstlich. Der Psalmist, der malt sich hier aus, dass er irgendwie so von Dunkelheit umgeben ist. Vielleicht im dunkelsten Loch, wo niemand mehr irgendwas sieht und selbst da ist Gott. Und wenn man an Leute denkt, die vielleicht wirklich im Gefängnis sitzen oder in der Isolationshaft, vielleicht unter der Erde, wo niemand hinkommt, die sich fragen, ob sie je wieder bekannt werden, da ist es ein Trost zu wissen, Gott ist auch da. Und dann haben wir drittens Gott, der Künstler. Das ist der Punkt Allmacht. Gott hat mich gemacht. Und zwar kunstvoll. Und das Bild, was hier verwendet ist, ist das von einem Künstler, der was webt. Vielleicht so einen schönen Teppich webt. Das heißt, Gott ist hier kreativ und er ist sehr, sehr direkt damit verbunden, wie wir entstanden sind, wie wir gemacht worden sind. Das heißt, hier im Mutterleib hast du mich gemacht. Und deswegen passt das so gut zum Muttertag. Und es ist einfach genial zu überlegen, ihr Mütter, ihr seid wie die Künstlerwerkstatt Gottes. Gott arbeitet und schafft etwas Neues in euch und hat das gemacht. Und er ist ganz direkt dabei. Und es ist genial, für Gott sind wir Menschen etwas ganz Besonderes. Wir sind das Ebenbild in der Schöpfung. Und dieses Ebenbild, eine Kopie von sich selber, die schafft er im Mutterleib und stellt sie daher. Und deswegen ist der Mutterleib auch ein heiliger Ort, wo Gott ganz direkt wirkt. Und es zeigt uns auch, dass Gott in unserem Leben am Wirken ist, bevor wir das merken. Bevor ich überhaupt denken konnte, bevor ich irgendwas wahrnehmen konnte, war Gott schon in meinem Leben aktiv. Und es steht hier, dass Gott jeden Tag unseres Lebens formt. Das heißt, Gott führt Tagebuch über mein Leben. Für mich ist das total cool, weil ich habe es nie geschafft, regelmäßig Tagebuch zu führen. Und da ist irgendwie gut zu wissen, dass es irgendwo eins gibt. Aber es ist genial zu wissen, Gott hat mich gekannt, als ich noch nicht denken konnte. Und Gott kennt auch die ganzen Tage, die in der Zukunft liegen. Meine Vergangenheit und meine Zukunft sind Gott bekannt. Und selbst wenn ich Dinge vergesse, wenn ich vielleicht in Zukunft Alzheimer habe und mir die ganzen Dinge entgleiten, die ich über mein Leben weiß, bei Gott ist es alles aufgehoben. Nochmal, Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Schluss. Das heißt, dass, wenn wir uns selbst erkennen wollen, der erste Schritt zur Selbsterkenntnis ist Gottes Erkenntnis. Wenn du die Frage hast, ich möchte mich selber besser kennenlernen, ich möchte wissen, wer ich wirklich bin, dann ist das Naheliegendste, dass du zu Gott gehst, weil er dich besser kennt, als du dich selber kennst. Gottes Erkenntnis ist der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Und dann kommen jetzt diese schwierigen Verse und ich weiß, dass ihr darüber gestolpert seid und ihr euch wahrscheinlich fragt, was soll das Ganze mit dem Hassen? Dieses Menschenhassen. Und das kommt irgendwie so unvermittelt. Man denkt so, das gehört da gar nicht rein. Und ich will einfach dieses Phänomen auch nutzen, um mal zu erklären, wie das so ist. Wir treffen in der Bibel immer wieder auf Stellen, wo wir denken, boah, das ist ja ganz schlimm oder damit kann ich gar nichts anfangen. Und es gibt zwei Extreme, in die wir fallen können, wenn wir auf so Stellen treffen. Und das eine ist, dass wir es ignorieren, dass wir es verdrängen und dann lesen wir die Bibel auf eine Art und Weise, dass wir so die Rosinen rauspicken. All die schönen, guten Verse, die ich mag. So. Das andere Extrem ist, dass wir uns so an diesen Stellen aufhängen und die so ein Problem für uns sind, dass wir alles andere ausblenden und gar nicht mehr sehen können. Und wir lesen die Bibel dann nur durch die Brille von diesen paar Stellen, die uns echt zu schaffen machen. Und bei diesem Psalm würde das heißen, wir haben hier diese vier Verse über Hassen und die verstellen uns den Blick auf die restlichen 20 Verse. Und beide Extreme geben uns ein verzerrtes Bild. Im ersten Fall werden wir ein Bild von der Bibel und von Gott bekommen, was eigentlich einfach uns selber entspricht. Weil wir wählen aus, wie Gott ist und welche Stellen in der Bibel uns gefallen. Und dann kommt genau der Gott bei raus, an den wir eh schon glauben, der zu uns passt, weil wir haben die Auswahl getroffen. Und dann verlieren wir die Chance, dass Gott sich uns wirklich zeigt, wie er ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir diese Stellen uns daran aufhängen und die Bibel nur durch diese schwierigen Stellen lesen, dann wird die Bibel und Gott zu einem Spiegel unserer Ängste und Befürchtungen. Da, wo wir ein Problem mit haben, da, wo wir die Angst haben, dass Gott so sein könnte, dass hier irgendwas ist, so wird dann unser Gottesbild. Das heißt, Ziel ist, wenn wir solche Stellen antreffen, irgendwie eine Balance zu finden. Wir wollen es nicht ignorieren, ich werde jetzt auch gleich was dazu sagen, wir wollen das ernst nehmen, wir wollen uns den Fragen stellen, wir wollen einen reflektierten Glauben haben und gleichzeitig wollen wir schauen, dass wir das Gesamtbild sehen und dass wir nicht in eine Schieflage geraten. Also, was hat das hier mit dem Hassen auf sich? Gegen wen ist das überhaupt gerichtet? Hier ist von Frevlern die Rede, das heißt, das sind Leute, die sich voller Absicht über Gottes Maßstäbe hinwegsetzen. Das heißt, die wissen, wie Gott ist, die kennen seine Maßstäbe und die sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will bewusst dagegen handeln. Hier werden auch Mörder beschrieben, als eine Kategorie von Leuten, die Gewalt anwenden, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und durchzuboxen. Also Gewaltmenschen werden hier beschrieben. Und dann Leute, die einfach Gott hassen, die einfach sagen, ich hasse Gott, ich kann den überhaupt nicht ausstehen, ich will nichts mit dem zu tun haben. Es geht also nicht um Leute, die irgendwie nichts über Gott wissen oder vielleicht unentschlossen sind und sich fragen, gibt es ihn oder nicht, die vielleicht interessiert sind oder vielleicht auch ihre Zweifel haben und vielleicht auch befürchten, dass er irgendwie nicht gut ist. Es ist nicht diese Kategorie von Leuten, sondern die Leute, die wirklich eine aktive Ablehnung gegen Gott haben. Und David denkt über diese Menschen nach. Und dann merkt er in sich diesen Wunsch und er äußert ihn hier auch, ich wünschte Gott, du würdest die bestrafen, ich wünschte sogar, du würdest die umbringen. Ziemlich hart. Und David entdeckt hier auch einen Hass in sich, sagt, ich hasse diese Menschen und sollte ich die nicht hassen? Und das Erste, was wir sehen müssen, ist, was David mit diesen Gefühlen macht, die er in sich findet, mit diesen Gedanken, die er in sich findet. Er ist nämlich genau nicht wie diese Leute, die sofort gewalttätig werden und es sofort in die Tat umsetzen, sondern David geht mit diesen Gefühlen und diesen Gedanken zuerst zu Gott. Als König hätte er natürlich auch direkt seinen Gefühlen Taten folgen lassen können. Er hätte direkt veranlassen können, dass diese Menschen umgebracht werden oder sich einen Plan aushecken können, wie er denen schadet. Aber das macht er nicht, sondern er geht als erstes Mal damit zu Gott und bringt diese Gefühle Gott. Uli Hoeneß hat letzte Woche in seiner Abschiedsrede was sehr Interessantes gesagt und ich will das gerade vorlesen, weil es eine ähnliche Erfahrung, glaube ich, ist, die der David hier beschreibt. Er hat gesagt, Zum Schluss möchte ich noch etwas sagen. Ich gehe diesen schweren Gang, es ist die Haftstrafe, ich versuche, den Rücken frei zu haben, nachzudenken über mich und meine Gefühle. Ich habe in den letzten Monaten etwas an mir entdeckt, was ich nie hatte. Hass. Hass ist nicht gut. Hass ist kein guter Ratgeber. Hass ist ein Wegbegleiter. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten dazu komme, dieses Wort wieder aus meinem Kopf rauszubringen. Ich werde mich sehr darum bemühen. Und ich habe großen Respekt vor Uli Hoeneß, dass er so offen darüber war, dass er das so formuliert hat, und auch für diese Einsicht, diese Selbsterkenntnis. So sieht es gerade in mir aus. Aber ich muss ehrlich sagen, eins hat mir auch irgendwie gefehlt bei dem, was er gesagt hat. Und das ist genau dieses: Ich bringe meine Gefühle zu Gott. Er hat betont, ich werde über mich nachdenken. Ich werde mich selber damit beschäftigen. Und ich werde versuchen, dagegen anzukämpfen. Und ich werde mich bemühen, dieses Wort aus meinem Kopf rauszukriegen. Ich. Und David macht was anderes mit seinen Gefühlen. Er geht damit zu Gott. Er bringt es zu Gott. Und das ist die Weisheit der Psalmen, was immer wieder in jeder Predigt auch ein bisschen rauskommt. Die Weisheit der Psalmen ist, dass egal welche Gefühle wir haben, von der Freude bis zur Trauer, von Wut und Hass, dieses ganze Spektrum, egal was du in dir vorfindest, bring das zu Gott, bevor du redest und bevor du handelst. Bring das zu Gott, bevor du redest und bevor du handelst. Und David kommt zu diesem Schluss, zu diesen Gefühlen, weil er vorher sich Gedanken gemacht hat über die Größe Gottes. Wie genial Gott ist, wie viel er über ihn weiß, wie er ihn gemacht hat. Und David ist total begeistert von Gott, er staunt über ihn und er liebt diesen Gott. Und jetzt denkt er über diese Menschen nach, die gegen Gott sind, die sagen, ich hasse Gott, ich kann ihn nicht ausstehen. Und so kommt er zu diesem Gedankengang, so kommt er zu dieser Ablehnung, dass er sich fragt, wie stehe ich eigentlich zu diesen Menschen? Und eigentlich ist das ein ganz natürliches Phänomen, was wir hier beobachten können. Man kann nicht jemanden total lieben und gleichzeitig gleichgültig sein, wie andere Leute über diese Person reden oder mit der Person umgehen. Je mehr ich eine Person liebe, desto wichtiger ist mir auch, wie andere Menschen mit dieser Person umgehen und wie andere Menschen über diese Person reden. Es gibt ein englisches Komödiantenduo, die haben eine Komödie gemacht, Satire. Und zwar war das eine Hochzeitssituation. Und in England gibt es die Tradition, dass der Trauzeuge immer eine Rede hält. Und in dieser Rede zieht der Trauzeuge meistens über den Bräutigam her. Der muss einiges einstecken. Das ist der ganze Spaß dran. Und in dieser Satire haben die den Trauzeugen nicht über den Bräutigam herziehen lassen, sondern über die Braut. Das ist ziemlich heftig. Also die Leute erheben dann Einspruch und er diskutiert und sagt, ja, also wir wissen doch alle, dass die Braut jetzt wirklich nicht die schönste Frau der Welt ist, sonst wäre doch die ganze Presse hier und so. Und es ist total, er bricht halt jeden Anstand und es ist die Riesendiskussion. Und dann treiben die Komödianten dieses Anspiel auf die Spitze, weil als er fertig ist, setzt er sich neben den Bräutigam und fragt ihn, und wie war ich? Und der Bräutigam sagt, spitze, du warst super. Und das ist ein extrem krasses Beispiel, aber warum ist das lustig, zumindest für Briten? Es ist lustig, weil es absurd ist. Ein Bräutigam, der seine Braut liebt, würde niemals sowas sagen können. Ein echter Bräutigam, der wirklich seine Frau liebt, der hätte das sofort unterbrochen, der wäre stinksauer, der hätte diesen Mann niemals zum Trauzeugen gewählt. Das ist undenkbar. Und genauso ist es mit Gott. Je mehr ich Gott liebe und kennenlerne und je mehr ich von ihm begeistert bin, desto wichtiger wird es mir auch, was andere Leute über ihn sagen und wie andere Leute mit ihm umgehen. Das ist gar nicht zu trennen. Das heißt, wir haben hier etwas ganz Natürliches, was wir eigentlich alltäglich auch erleben, eine Realität. Und dann, und das ist auch wichtig zu sehen, mündet dieser Ausdruck von David, dass er sagt, ich hasse diese Feinde und ich stelle mich gegen die, weil mir Gott so wichtig ist, mündet dann in dieses Gebet, mit dem der Psalm endet, dass er sagt, Herr, erforsche mich, erkenne mein Herz. Und ich glaube, dass David hier ahnt, dass gerade wenn es um Gefühle wie Hass geht, dass die Gefahr ganz, ganz groß ist, dass wir dort schlecht damit umgehen, dass wir schnell kippen und auf eine Art und Weise fühlen und denken und vielleicht auch handeln, die nicht gut ist. Und deswegen ist er sehr schnell dabei zu sagen, Gott, so sieht es in mir aus. Ich glaube auch, dass ich recht habe. Ich glaube, diese Leute sind wirklich schlimm mit dem, was sie machen und sind wirklich falsch. Aber bitte prüfe mich. Ich möchte sicher sein, dass ich nicht hier in eine falsche Richtung mich bewege. Er bittet Gott um Prüfung. Und es ist interessant, dass in diesen ganzen Versen gar nichts drüber steht, über Gottes eigene Haltung zu den Feinden, sondern es geht hier darum, wie David sich fühlt. Wir können höchstens erahnen, dass Gott viel geduldiger ist als David. Denn offensichtlich hat er die Feinde nicht bestraft, hat er nicht eingegriffen, sonst müsste David nicht dieses Gebet sprechen, sonst müsste er nicht diesen Wunsch äußern, wenn es schon passiert wäre. Gott ist offensichtlich viel geduldiger mit diesen Menschen als David selbst. Und wenn wir dann ein bisschen weiter in der Geschichte gehen, dann erleben wir die große Überraschung, wenn wir dann sehen, wie Jesus mit seinen Feinden umgeht. Und wenn wir verstehen, dass plötzlich, als Jesus am Kreuz stirbt, dass ein Tod für seine Feinde ist. Wo wir plötzlich einen Gott entdecken, der so unglaublich geduldig ist und so anders mit Feinden umgeht, als wir mit Feinden umgehen. Und deswegen auf dieser Seite vom Kreuz, nach Jesus, glaube ich, können wir dieses Gebet nicht mehr eins zu eins beten, sondern da sind wir angehalten zu beten, wie Jesus uns gelehrt hat in der Bergpredigt, wo er sagt, liebt eure Feinde und betet für eure Verfolger. Das heißt, Gott ist viel geduldiger und viel gnädiger, als wir es sind. Und das soll uns auch prägen. Wir haben also gesehen, wie dieser Psalm von der Schönheit Gottes ausgeht, von der Größe Gottes, diesem Staunen, wie Gott ist, und dann zu den Feinden Gottes. Und wenn man sich das überlegt und sich das anschaut, dann merkt man, dass diese Schönheit und diese Größe Gottes, dass sich der David da nicht ganz so sicher ist, ob das was total Positives ist. Da ist so eine Mehrdeutigkeit, eine Spannung da. Und ich möchte euch das zeigen an ein paar Versen. Einerseits ist da das Staunen, die Begeisterung, die Liebe zu Gott. Und dann merkt man an manchen Versen, dass David sich vielleicht nicht ganz so sicher, ob das so eine gute Sache ist, dass Gott ihn so gut kennt. Und der erste Hinweis ist in Vers 5, wo steht, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Und dieses Wort umschließen wird in anderen Stellen für belagern verwendet, wenn eine Armee eine Stadt belagert. Und man denkt dann so, wenn man das dann liest, ist das jetzt wirklich positiv gemeint? Hier ist irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl von Bedrängung, so von Einengung da. Du umschließt mich von vorne und von hinten. Und so eine Unsicherheit, ist das wirklich gut? Und dann am klarsten sieht man das bei der Art und Weise, wie David den Punkt Allgegenwart formuliert. Gottes Allgegenwart. Er formuliert es nämlich nicht so positiv, dass er sagt, überall wo ich bin, ist Gott immer direkt erreichbar. Das Coole an Gott ist, ich habe nie einen Anfahrtsweg. Ich muss nie irgendwo hingehen, um ihn zu finden oder ihn aufzusuchen, sondern er ist immer direkt da. So formuliert er es nicht. Er formuliert es umgekehrt. Er sagt, wenn ich versuche, wegzukommen von Gott, dann schaffe ich das nicht. Also statt zu sagen, ist es cool, dass ich immer direkt bei ihm bin und direkt zu ihm komme, ist es so, ich komme gar nicht von ihm weg. Und dann bekommt das irgendwie auch eine andere Bedeutung so. Er geht diese Extreme ab. Wenn ich zum Himmel gehe, oh, da ist Gott. Also in die umgekehrte Richtung, ins andere Extrem, Mist, da ist er auch. Und dann geht es von wo die Sonne aufgeht bis wo die Sonne untergeht und immer in die Extreme und überall ist Gott und ich komme irgendwie gar nicht weg. Verstecken spielen macht bei Gott keinen Spaß, weil es keine Suchphase gibt. Man kann sich nicht verstecken, er weiß immer schon, wo man ist. Also trifft eigentlich der Begriff Unausweichlichkeit oder Unentrinnbarkeit trifft es besser als Allgegenwart. Weil das ist hier, wie der David das ausdrückt und wie er das fühlt. Und in Gedanken wünscht er sich weg von Gott. Er macht das nicht aktiv, aber er wünscht sich weg in Gedanken. Und er sagt, hey, ich würde am liebsten Dunkelheit um mich hüllen, damit Gott mich nicht sieht. Aber das funktioniert auch nicht, weil für Gott ist Dunkelheit wie Licht. Und irgendwie, egal was ich probiere, es ist völlig aussichtslos. Ich komme von Gott einfach nicht weg. Hier ist also irgend so ein Fluchtinstinkt dahinter. Eigentlich das Gegenteil von was wir letzten Sonntag gehört hatten, der Sehnsucht nach Gott, die uns zu Gott zieht. Und hier ist irgendwie das Gegenteil, dieser Fluchtinstinkt, wo man denkt, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Gott überall ist. Vielleicht will ich doch lieber weg. Und ich glaube, als moderne Menschen verstehen wir das sehr gut, dass Allwissenheit irgendwie vielleicht auch nicht so positiv ist. Mit dem NSA-Skandal und dem ganzen Datensammlung und Google und diese Angst vor dem gläsernen Menschen, dass alle alles über uns wissen können, das ist irgendwie unheimlich. Der Philosoph Sartre hat ein sehr eindrückliches Beispiel gebracht für dieses Gefühl, dass es unangenehm ist, wenn jemand einen sieht. Er hat nämlich beschrieben die Situation, wo man durch ein Schlüsselloch schaut und andere beobachtet. Und man weiß irgendwie, niemand sieht mich und man ist voll fokussiert auf das, was die Leute da machen. Und plötzlich hört man in dem Raum, wo man ist, Schritte. Und plötzlich ändert sich alles. Man ist nicht mehr nur der Beobachter, der sieht, was im anderen Raum passiert, sondern man ist plötzlich der Beobachtete. Und man fühlt sich entlarvt und ertappt und erwischt. Und man nimmt sich plötzlich ganz anders wahr. Und Sartre hat gesagt, das ist total negativ, das ist total schlimm. Und für Sartre war Gott wie derjenige, der durch dieses kosmische Schlüsselloch schaut und ihn die ganze Zeit beobachtet. Und deswegen hat er gesagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Aber Sartre hat eine Sache übersehen in seiner Überlegung. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Und zwar, dass wir einerseits vielleicht diesen Fluchtinstinkt haben, dieses ungute Gefühl, diese Angst, beobachtet zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir alle dieses starke Bedürfnis nach Bestätigung, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, gelobt zu werden, wahrgenommen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Ich glaube, wir wollen das alle. Wir wollen bestätigt und akzeptiert werden, so wie wir sind. Denn das Gefühl, dass ich völlig vergessen bin und dass sich niemand um mich kümmert und dass allen egal ist, wer ich bin und wie ich bin, ist, glaube ich, mindestens genauso schlimm wie das Gefühl, beobachtet zu werden. Und man sieht das ganz alltäglich. Ich habe das bei mir gemerkt, wenn ich manchmal was auf Facebook poste und plötzlich habe ich diesen Drang, irgendwie alle 10 Minuten nochmal zu schauen, ob es irgendwelche Likes gab. Ich hoffe, das bin nur ich. Und in dem Moment, wo ich das merke, denke ich, du bist doch total bescheuert. Aber irgendwo ist das in mir drin, so dieses, hey, findet mich gut, like das, was ich mache, sagt mir, dass ich toll bin. Dieses Haschen nach Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das auch der Sinn ist von diesen ganzen Statussymbolen. Ja, mein neuestes Handy, die coolsten Klamotten, die ich habe, das tolle Auto. Oft steckt dahinter so, hey, schau, wer ich bin. Und es ist eine Grundfrage, die wir auch in allen Beziehungen haben. Diese Frage, wird mich mein Gegenüber, mein Freund, mein Partner, wer auch immer, akzeptieren und lieben, wenn er dies und jenes über mich weiß? Und wenn wir Ablehnung erfahren und wenn wir erleben, dass Leute uns ablehnen aufgrund Dinge in unserem Leben, dann wird daraus eine richtige Angst. Das heißt, wir stecken in diesem Paradox, wir stecken in dieser Spannung. Einerseits ist es uns unheimlich, wenn Leute viel über uns wissen, wenn wir total bekannt sind. Und andererseits wollen wir unbedingt bekannt sein. Einerseits wollen wir uns verstecken und wollen unsere Privatsphäre. Und andererseits wollen wir einfach uns selbst sein können, wie wir sind. Einerseits haben wir diese Angst vor Ablehnung und andererseits haben wir diesen Wunsch nach Akzeptanz. Und das ist diese Spannung, die auch in diesem Psalm ein bisschen drinsteckt. Dieses einerseits erkannt zu sein von Gott, völlig, dass Gott alles über mich weiß, ist irgendwie bedrohlich und trotzdem ist es auch wunderbar. Das ist diese Spannung. Wie löst sich diese Spannung auf? Gibt es da eine Lösung? In diesem Psalm ist das Gebet am Schluss so eine Art Auflösung. Der ganze Psalm ist eigentlich ein Gebet zu Gott, weil er an Gott gerichtet ist. Und beten ist nichts anderes, als einfach zu Gott zu reden. Aber am Schluss finden wir die einzige Bitte an Gott. Und das ist diese Bitte, erforsche mich, Gott. Schau in mich rein, prüfe mich, sieh, was in mir drin ist. Und hier sehen wir, dass dieser Wunsch, gesehen zu werden, am Schluss gewinnt in diesem Psalm. Der überwiegt, der steht am Schluss. Und eigentlich ist es paradox, weil am Anfang, im allerersten Vers, sagt David: Gott, du kennst mich, du hast mich erforscht, alles ist offen vor dir. Und jetzt am Schluss betet er: Bitte erforsche mich und erkenne mich. Aber er ist doch schon erforscht und erkannt. Und was er ausdrücken will mit diesem Gebet am Schluss ist: Ich möchte diese Bestätigung haben von dir, Gott. Ich möchte, dass du dein Ja zu mir gibst. Ich möchte nicht nur, dass du alles über mich weißt, sondern auch, dass du es gut heißt. Dass du mich bestätigst, dass du mich akzeptierst. Es ist also mehr als einfach: Wisse alles über mich, sondern er sagt hier: Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Es ist dieser Wunsch nach einer Bestätigung, nach einem Ja von Gott. Und der gewinnt in diesem Psalm über die Angst, dass es irgendwie vielleicht ungut ist. Aber wir erfahren in diesem Psalm nicht, wie der David dazu kommt. Wie kommt er zu dieser Auflösung? Warum steht das am Schluss und nicht die Angst? Eine vollständige Antwort auf diese Spannung bekommen wir in dem Psalm nicht. Eine Antwort auf diese Frage: Kann mich Gott wirklich lieben, wenn er alles über mich weiß? Und diese Antwort kam erst viel später. Diese Antwort kam, als Gott Mensch wurde in Jesus. Und Jesus dieses perfekte Leben gelebt hat. Und Jesus dieses Gebet beten konnte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und der Allwissende hat es gemacht und konnte nichts finden, was irgendwie nicht gut war. Nichts, da war nichts, was Jesus verstecken musste. Da war nichts an ihm dran, was irgendwie falsch war. Es war perfekt. Und damit Gott diese Akzeptanz, die er Jesus gegenüber hatte, weil Jesus perfekt war, auch uns geben kann, ist Jesus dann ans Kreuz gegangen und hat die Strafe und die Konsequenzen für unsere Fehler und für all das, was tief in unserem Herzen verborgen ist, was wir niemandem zeigen wollen, das hat er auf Jesus gelegt. Um uns dadurch diese Bestätigung zu geben, die Jesus verdient hat. Diese Annahme, diese Akzeptanz. Das Kreuz, wo Jesus starb, beseitigt die Bedrohung der Allwissenheit und der Allgegenwart Gottes. Und es schenkt uns die Bestätigung, dass Gott uns völlig akzeptiert und völlig liebt. Es verwandelt quasi die Allwissenheit von Gott und die Allgegenwart und die Allmacht von Gott in eine total gute Nachricht. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Es gibt nichts, was irgendwie Ablehnung hervorrufen könnte, was uns in Frage stellt. Durch Jesus können wir diesen Psalm ohne Angst beten, ohne dieses ungute Gefühl, und können uns freuen, völlig bekannt zu sein und völlig akzeptiert zu sein von Gott. Denn wenn man einmal jemanden kennt, der einen völlig liebt und völlig akzeptiert und erkennt einen, so wie man ist, das ist die Freiheit, nach der wir uns sehen. Dann müssen wir uns nicht mehr verstellen, dann müssen wir nicht mehr Imagepflege betreiben. Und trotzdem haben wir das, was wir eigentlich wollen, nämlich diese völlige Akzeptanz und diese Liebe. Ich glaube, dass wir in dieser Welt keine einzige Beziehung finden werden, in der wir 100% verstanden sind, 100% transparent sein können, 100% uns selbst sein können und 100% akzeptiert sind. Aber durch Jesus können wir das bekommen. Ich glaube, die Beziehung zu Gott ist die einzige Beziehung in diesem Leben, wo wir das 100%ig erleben können. Ich möchte zum Schluss dieses Gebet sprechen aus dem Psalm. Und wenn du das mitbeten möchtest, kannst du das gerne still tun. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Amen.